ARD.
Wir müssen ehrlich sein. Die Leistungen, also was nutzt mir denn ein gerechtes Schulsystem, wenn ich da teilweise 60-70% von Kindern habe, die die Schulen verlassen, ohne Mindeststandards zu erfüllen? Ich finde schon Equity, Gleichheit, Chancengleichheit und Exzellenz, das müssen gleichberechtigte Ziele sein.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Christian Füller ist deutscher Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt sexualisierte Gewalt und digitale Bildung. Er war Chefredakteur des Freitags und schrieb bis vor kurzem für das Entscheiderportal Bildung Table. Füller hat eine starke Meinung zur Dreigliedrigkeit des Schulsystems, der Digitalisierung an deutschen Schulen und der Frage nach Inklusion. Lieber Christian, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Bob, schön, dass du mich eingeladen hast.
Muss das Gymnasium abgeschafft werden, wenn wir tatsächliche Bildungsgerechtigkeit erreichen wollen?
Eigentlich ja, um es klar zu sagen. Aber das ist natürlich auch sozusagen der feuchte Traum eines Bildungsrevoluzers. Dafür gibt es gute Gründe. Aber natürlich kann man eine Schule, die so wichtig in der deutschen Geschichte ist für das Schulsystem insgesamt, auf das sozusagen alle wollen natürlich auch, das kann man nicht, wir könnten zusammen auf dem Reißbrett eine Reform sozusagen ausmalen uns, aber man kann natürlich nicht reale Gebäude umwidmen, Schulleiter neu programmieren und so. Also dieses Gymnasium, das bleibt, das ist auch wichtig, ist auch ein wichtiger Entwicklungsmotor, glaube ich. Aber wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass es eben nicht mehr so ein kompliziertes Schulsystem drei Formen gibt. Manchmal sind es ja sogar vier oder fünf. Bayern führt jetzt wieder sowas ein. Wir müssen also versuchen, zwei Schulen nebeneinander zu haben. Das Gymnasium idealerweise mit G8 und eine zweite Schulform, die prinzipiell den Weg zum Abitur offen hat. Nur dann werden diese beiden Schulformen gleichberechtigt, gleichwertig nebeneinander stehen können.
Aber um das nochmal klarzumachen, was wäre denn dann der Sinn einer, sagen wir mal, Gemeinschaftsschule neben dem Gymnasium, wenn sowieso beide Wege theoretisch zum Abitur führen?
Berlin ist natürlich jetzt kein, sag ich mal, idealtypischer Ort, weil es ein Stadtstaat ist, aber man kann es in Berlin sehen, als in Berlin sozusagen neben dem Gymnasium diese zweite Schulform, Gemeinschaftsschule und aufgemacht wurde, konnten ja die Eltern für ihre Kinder frei wählen nach der sechsten, vierten Klasse, je nachdem, was sie wollten, ob sie sozusagen auf eine Gemeinschaftsschule wollen oder auf ein Gymnasium. Das war sozusagen der Moment, wo alle gedacht haben, jetzt rennen alle aufs Gymnasium. Weit gefehlt. Die 10 meist ausgewählten Schulen waren danach sofort die Gemeinschaftsschulen, die gut sind, also von denen man wusste, von denen die Berliner wussten, oh, da kann mein Kind also nach 9 Jahren Abitur machen. Das ist keine Loser-Schule, aber es kann das Abitur machen, ohne den Ort zu wechseln. Das heißt nicht, dass die beiden Schulformen, wenn sie nebeneinander stünden, nehmen wir mal Bayern, man stellt neben das Gymnasium die sehr gute bayerische Realschule, die durchaus zum Abitur geöffnet werden könnte und auferlegt aber den Realschulen, ihr müsst die Mittelschüler mit dazu nehmen. Dann hätte man sozusagen eine Realschule mit gymnasialer Oberstufe in Bayern. Das heißt ja nicht, dass alle Schüler in beiden Schulformen straightforward zum Abitur gehen. Das heißt einfach, wie in den Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, dass manche Schüler sagen, ich will ja gar nicht 13 Jahre in die Schule gehen. Ich will nach 10 Jahren raus. Ich will Geld verdienen. Ich will ein Handwerk machen oder so. Aber wichtig ist, wenn du, Bob, neben dem Gymnasium eine zweite Schulform hast, die das Abitur nicht anbietet, das kannst du jetzt in Sachsen sehen. Das wird immer die Loser-Schule. Die Leute rennen davon. Diese Schule kriegt keine. Die Oberschule, die wurde ja sogar Oberschule genannt in Sachsen, von Regelschule in Oberschule umbenannt. Da gehen weniger Schüler hin, da gehen die Lehrer nicht hin und alle fühlen sich da irgendwie beklommen. Das heißt, die Oberschule ist in manchen Regionen jetzt sowas wie eine Loser-Schule, obwohl es nur zwei Schulformen nebeneinander gibt. Also das ist so, das sind die Eltern. Die Eltern wollen ihren Kindern den maximalen Bildungsaufstieg offen halten. Und das heißt, wenn die ihre Kinder in eine Schulform schicken sollen, und zwar gerne hinschicken sollen, wo dann auch Handwerkerkinder rauskommen, ich finde es total ehrbar und richtig. Aber sie müssen, diese Eltern müssen die Aussicht haben, dass das Kind, wenn es Spätzünder ist oder so, dort das Abitur erreichen kann.
Ich würde gerne die Perspektive zweimal umdrehen.
Ja.
Zum einen, indem man ja auch argumentieren könnte, der Besuch eines Gymnasiums war nach 1945 bis ungefähr in die frühen 60er Jahre 15% höchstens der Kinder und Jugendlichen vorbehalten. Also das heißt, damals war das Gymnasium eine tatsächliche Eliteschule. Mittlerweile gehen 42% oder sogar mehr ins Gymnasium.
Ja.
Ist das Gymnasium nicht de facto schon zu einer Art Gemeinschaftsschule geworden und kommt daher nicht auch der Druck, der inhärente aus den Gymnasien, die Art und Weise des Lernens zu verändern, weil es gar nicht anders geht?
Bob, der Witz ist, das Gymnasium ist de facto an manchen Orten, also guck die Starnberger Republik an, da wollen alle aufs Gymnasium, da ist es eigentlich Schule für alle. Aber sie ist es ja nur, weil sie praktisch alle Schüler dieses Jahrgangs bekommt. Sie ist es ja, das weißt doch du auch, von ihren inneren Strukturen her, ihrer strikten Fachlichkeit, sozusagen, ich überspitze mal, so der Haltung der Studienräte und Oberstudienräte, also wer bei uns nicht mitkommt, der geht halt woanders hin. Ja? Also die Frage, sage ich als Lehrer und als Schulform oder als Schule, in anderen Ländern gibt es ja das Wort Schulform gar nicht, sage ich, alle Kinder, die hierher kommen, sind richtig hier. Und ich will mit euch das Beste, das Kreativste machen, was es nur gibt. Wenn es ein solches Gymnasium gäbe, ja, was es aber, es gibt es in manchen Bundesländern das eine oder andere, aber das ist nicht die Regel. Das Gymnasium hat sozusagen immer noch ein Stück weit den Dünkel, auch wenn viele Reformen und so weiter, hat den Dünkel, sozusagen ein Studienrat sagt, warum muss ich mich mit dem Christian aus der letzten Reihe eigentlich befassen? Der hat ja offensichtlich keinen Bock, dann soll er halt in die Realschule gehen oder soll halt in die Gesamtschule gehen oder soll halt wegen mir hingehen, wo der Pfeffer wächst.
Ich reite da auch ehrlich gesagt vor allen Dingen deshalb drauf rum, weil dein letztes Buch ja tatsächlich die Frage, die viele Eltern umtreibt, schon im Titel hatte. Muss mein Kind aufs Gymnasium? Und wenn man diese Frage verneint, dann geht es ja eben darum, welche Alternativen gibt es? Du hast selber ganz viele Schulen besucht und du hast gerade gesagt, dort, wo es die Zweigliedrigkeit gibt, gehen die Kinder, weil die Eltern die dahin schicken, auch an die guten Gemeinschaftsschulen. Was aus deiner Sicht, der du, wie gesagt, häufig da warst, zeichnet denn eine solche gute Schule aus, die gegenüber dem Namen und der Tradition des Gymnasiums standhalten kann?
Erstmal eine kleine Korrektur. Die Zweigliedrigkeit in Berlin funktioniert. Also sie funktioniert bis nicht in die letzte und jede Schule, aber sie funktioniert im Prinzip. Sozusagen die Schülerströme teilen sich auf. Die Gemeinschaftsschule hat ein kognitiv anspruchsvolles Schülerklientel. Das ist die entscheidende Frage. In Sachsen passiert das eben nicht. Auch da gibt es nur zwei Schulformen. Aber die Leute fliehen die Oberschule, weil sie von vornherein wissen, nicht alle fliehen sie, aber sozusagen das kognitiv anspruchsvolle Personal, die Schülerschaft, geht aufs Gymnasium. Also eine Zweigliedrigkeit ist nicht automatisch der Weg ins Glück. Ich bin natürlich dafür, die Schulen so zu gestalten, dass sie auf heterogene Schülerschaften eingehen. Und ich sage einfach, das G8 am Gymnasium und das G9 in der Gesamtschule, Gemeinschaftsschule nebeneinander, hat empirisch gezeigt, dass eben beide Schulen dann sagen, ey, wir haben gute Schüler. Ja, und das muss man doch mal ganz klar sagen. Ich meine, schau dir mal empirisch die Sozialdaten von den Hauptschulen, den paar, die es noch gibt. Also es ist ja jetzt nicht nur, dass irgendwie die Leute schlecht über die Hauptschule sprechen. Das ist sozusagen ein Run aus der Hauptschule nach, also bloß weg hier. Es gibt natürlich die eine oder andere gute Hauptschule noch. Ich will denen überhaupt nichts antun. Aber schulsystematisch gesprochen ist ein Schulsystem dann besser, wenn es den Eltern zeigt, euer Kind kann sich hier entwickeln. Und es ist offen, ob es ein Abitur macht. Diese Behauptung, dass jedes Kind Abitur machen muss, also in keiner Gemeinschaftsschule, keiner Gesamtschule, wird ein Kind sozusagen mit der Peitsche zum Abitur geprügelt.
Aber hörst du die? Also hörst du, ist das nicht ein Strohmann? Hörst du tatsächlich das Argument, dass nur das Gymnasium bzw. das Abitur das Glück verspricht? Außer vielleicht von bestimmten Verbänden?
Selbst diese Verbände sagen das ja nicht so. Die Eltern sprechen darüber und sagen, ich will, dass mein Kind die Chance hat, ein Abitur zu machen.
Christian, wir sprechen einen Tag, nachdem die IFO-Studie rausgekommen ist. Kannst du kurz sagen, welche Ergebnisse da herausgestochen sind und was genau den Philologenverband an der Studie stört?
Herausgestochen ist Folgendes. Also sozusagen, es ist eine umgekehrte Bildungsranking-Tabelle entstanden. Normalerweise stehen ja Bayern und Sachsen, manchmal Thüringen sozusagen, wechselt sich ab und zu ab, stehen immer oben, egal wo. Jede Schulstudie Bayern, Sachsen, Sachsen, Bayern stehen oben. Und Berlin, Brandenburg, Bremen sind immer unten. Und jetzt ist genau umgekehrt. Warum? Weil in Brandenburg ist die Wahrscheinlichkeit für ein Kind aus einem nicht privilegierten Haushalt aufs Gymnasium zu kommen, liegt bei 54% in Berlin und bei 53% in Brandenburg. Also sozusagen, wenn pari pari die Chancen wären, würde es also 100% heißen. Ein Kind aus einer bildungsfernen, soll man ja nicht sagen, richtigerweise, oder aus benachteiligten Bürgergeldempfänger, whatever, wenig kulturelles Kapital zu Hause, müsste sozusagen zu 100% die gleiche Chance haben wie das Kind von Akademikerkindern. So, und jetzt ist natürlich Brandenburg und Berlin, also Berlin und Brandenburg stehen auf Platz 1 und 2. Das hat natürlich alle total verwirrt. Und dass Bayern letzter ist, das ist natürlich furchtbar, weil in Bayern eben vor allem Kinder aus sozusagen nicht privilegierte Kinder gehen eben nur zu 38% schaffen es aufs Gymnasium. Was für Bayern übrigens schon viel ist. So, und jetzt ist der Philologenverband, und das ist natürlich ein bisschen crazy, weil das IFO-Institut hat gesagt, wir untersuchen nur diese eine Frage, wer schafft es eigentlich aufs Gymnasium und machen daran Bildungsgerechtigkeit fest. Das ist natürlich auch ein bisschen speziell. Also sozusagen, sie vergotten ja auch das Gymnasium so. Aber es war eben eine Teilfragestellung. Der Philologenverband kam und er sagt, das sind Daten des Mikrozensus von 2018-19, die verwendet wurden in der Studie. So. Die sagen natürlich, die Studie ist uralt, berücksichtigt Corona nicht. Das halte ich für einen totalen Unsinn. Also in dem Fall, die Daten zwischen 2019 und 2024, das ist jetzt nicht gut, aber bei so Mikrozensusfragen geht es, glaube ich, nicht anders. Und den Philologenverband ärgert natürlich, ja, dass jetzt das Land das Land der Gymnasien, Bayern, das immer oben steht, also wo das Gymnasium eine Zitadelle ist. Ja, die besten Leute, die teuersten Lehrer und so weiter, die schönsten Projekte, eine tolle Oberstufe jetzt, dass die plötzlich hinten stehen, das ärgert die wahnsinnig. Und dass natürlich dahinter sozusagen implizit bei dieser Fragestellung des IFO ist sozusagen, also sozusagen das Gymnasium ist sozusagen der Ort der Glückseligkeit. Wer es dahin geschafft hat, hat es geschafft. Das galt übrigens tatsächlich früher. Wer es früher in Preußen in dieses 2-3% Gymnasium geschafft hat, dafür ist es ja gegründet worden damals, der hatte wirklich ausgesorgt.
Aber ich finde das deshalb interessant, weil es aus meiner Sicht also auf zwei Dinge verweist. Erstens, wenn man sich anschaut, was die Länder unterscheidet, und zwar gerade Berlin und Brandenburg, die eben bei dieser Chancengerechtigkeit ganz oben sind, dann fällt mir nur eine Sache ein, erstmal systematisch oder sagen wir mal systemisch, nämlich, dass die Kinder dort erst in der 7. Klasse auf die weiterführende Schule kommen.
Ja.
Und das wiederum, da muss man kein großer Revoluzzer sein, um zu sagen, man könnte jetzt schon sagen, dass dieses längere gemeinsame Lernen dazu führt, dass dieser Übertritt wahrscheinlicher ist, wenn man und weniger vom sozioökonomischen Status abhängt. Hört, hört. Oder nicht?
Ich weiß, es steht auch, Wossmann hat es so geschrieben und ich kann das jetzt natürlich nicht vom Tisch wischen. Ich sage nur mal, Berlin ist ein Schlachtfeld, 4. oder 6. Klasse. Also das ist kein Zuckerschlecken in Berlin, sein Kind in der Grundschule zu haben, weil da sind ja die vielen zugezogenen Westdeutschen, sage ich mal, jetzt kann man heute natürlich nie mehr sagen, aber die sagen natürlich, wenn ihr Kind in die Grundschule kommt und dann hören die, dass es hier 6 Jahre dauert, sagen sie, hä? Grundschule 6 Jahre, kommt nicht in Frage. Ich hol mein Kind in der 4. raus. Und das, also sozusagen zu sagen, Berlin lässt gemeinsam länger lernen, da gibt es einfach so viel grundständige Gymnasium, also sozusagen, das ist schon Schweizer Käse. An dieser Stelle ist es kein gutes Beispiel. Und wir müssen ehrlich sein. Wir müssen wirklich ganz offen und klar sein. Die Leistungen in den Brandenburger Schulen, in den Berliner Schulen, also, was nutzt mir denn ein gerechtes Schulsystem, also das formell gerechte Kennziffern hat, wenn ich da teilweise 60-70% von Kindern habe, die Schulen verlassen, ohne Mindeststandards zu erfüllen? Also, ich finde schon Equity, Gleichheit, Chancengleichheit und Exzellenz. Das müssen zwei gleichberechtigte Ziele sein. Wir haben ja heute quasi, Exzellenz ist für die Studienräte, sorry, wenn ich dich jetzt hier an dieser Stelle mit einbeziehe.
Dann aber bitte Exzellenz, Oberstudienräte, ne?
Ja, Oberstudienräte. oder Studiendirektoren womöglich. Also Exzellenz spielt im Gymnasium eine wichtige Rolle und das finde ich auch gut, aber eben zu sehr. Wir müssen das ausgleichen und wir müssen dafür sorgen, dass in den Gemeinschaftsschulen, in den Gesamtschulen, wirklich auch ein Spirit ist, wir wollen hier was schaffen. Mhm. Wir wollen gut sein, wir wollen kreativ sein. Ja, das ist, ich finde beides wichtig. Und also Brandenburg würde ich ehrlich gesagt als Modell, das funktioniert. Dafür sind die einfach zu schlecht von den Leseergebnissen, von Literacy-Werten, den Kompetenzwerte.
Ich meine, gut, das ist etwas, was mich in diesem Ländervergleich dann auch immer wieder stört, denn es scheint so, dass sich bei jeder Studie, die im Bildungsbereich eigentlich immer Deutschland sehr schlecht abschneiden lässt und die Länder spezifisch dann halt im Ranking, der Fokus auf eine Sache gestürzt wird. Du hast gerade gesagt, der Philologenverband regt sich darüber auf, dass das Wunschkind oder das Lieblingskind Gymnasium jetzt plötzlich irgendwie einen Makel haben soll. Aber wenn wir uns an die letzte PISA-Studie erinnern, die ja auch noch nicht so lange weg ist, die hat ja ganz deutlich gezeigt, dass selbst unsere ach so exzellente Schule zumindest im internationalen Vergleich dann doch nicht so exzellent ist, wie man meinen könnte, wenn man sich anhört, wie das verteidigt wird.
Bob, da bin ich bei dir. Wenn du dir vorstellst, dass sozusagen Deutschland das Unikum schafft auf der Welt quasi, also jetzt mal von der Schweiz und Österreich noch abgesehen, die Dachländer sind eigentlich die einzigen Länder, die sagen, ab der fünften Klasse schicken wir eine besonders ausgelesene Schülerschaft zusammen mit besonders gut ausgebildeten Lehrern, ja, mit den Top-Möglichkeiten auf eine spezielle Trainingsanstalt für gute Schüler, ja. Hm. Und dabei kommen im Vergleich zu Kanada, zu Finnland, zu Singapur Ergebnisse raus, die ja absolut kümmerlich sind. Also die Kompetenzwerte, die Leistungsspitze im deutschen Gymnasium, eigentlich müsste man annehmen, also sozusagen der FC Bayern, ja, bekommt das beste Spielermaterial, hat normalerweise die besten Trainer, vielleicht nicht schlauesten Präsidenten, und die sind einfach oft im Champions League Finale oder gewinnen die Champions League. Da kann man sagen, das funktioniert. Das deutsche Gymnasium hat also perfekte Voraussetzungen und bringt im internationalen Vergleich eine sehr dünne Leistungsspitze und auch von den Spitzenwerten. Das ist nicht gut. Das deutsche Gymnasium ist im internationalen, also im Weltvergleich der Schulen eigentlich ein Rohrkrepierer.
Das, was du sagst, könnte man ja dann auch anders interpretieren, nämlich sagen, wir müssen das Gymnasium endlich wieder schließen. Wir müssen mehr selektieren, ja. Wir müssen mehr Leute runter, ja. Und dann haben wir auch wieder super Ergebnisse, weil wir dann nur die absolute Leistungsspitze in den, ja, internationalen Vergleich stecken. Ist es so einfach?
Ja. Ja, also das so, wenn man ein 1950er Jahre Mindset hat oder noch schlimmer ein 1870er, dann ist es total okay. Ich sage nur, das lässt sich in modernen Gesellschaften, die hochtechnologisch sozusagen angelegt sind, lässt sich das nicht durchsetzen. Also ich nehme mal einen Vergleich, das ist total interessant, die Lausitz, eine Kohleregion, die ist ja zum Teil Brandenburg und zum Teil Sachsen. Das IFO-Institut, Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle, hat vor 2 oder 3 Jahren einen Bericht rausgegeben, wo sie total gewarnt haben, dass das in der Lausitz nicht funktionieren kann. Weißt du, da ist jetzt lauter Wasserstoff, KI-Zentren, weil die müssen ja die Kohle loswerden. Da fließt übrigens so viel Geld rein in die Lausitz. Also wenn du mal irgendwas gründen willst, geh in die Lausitz. Und was dort dieses IFO-Wirtschaftswissenschaftler aus Halle, die haben davor scharf gewarnt, dass die Abiturraten viel zu niedrig sind, weil sozusagen es ist zu wenig kluger Nachwuchs für diese Hochtechnologieregion da. Und an dieser Stelle siehst du ein Gymnasium, ich meine, als ich ins Gymnasium in Bayern gegangen bin, da waren, ich glaube, zwischen 15% und 17% des Jahrgangs im Gymnasium. Da gab es nicht die letzte Reihe, wo man gesagt hat, ihr habt doch hier sowieso nichts verloren. Aber das ist zu wenig. Du brauchst heute, du musst jedes Kind, also du nicht jedes Kind muss Professor werden, aber ich finde, jedes Kind hat das Recht darauf, unabhängig davon, wie da sein Elternhaus war, lesen, schreiben, rechnen zu können. Und was heute total wichtig ist, ich muss als künftiger Bürger in einer KI-Welt, also ist ja nicht nur ein Hype, sondern es geht ja nicht mehr weg, es bleibt einfach, muss ich gut vorbereitet sein. Ich muss das also verstehen können und sich zu überlegen, ich mache ein total eng geführtes Gymnasium und daneben mache ich noch so ein paar Restschulen auf. Also das sieht man da überall sozusagen, wo die Entwicklungen stattgefunden haben, die Eltern laufen den Hauptschulen, auch den Realschulen in manchen Bundesländern in Scharen davon. Das heißt, Im 21. Jahrhundert ist die Vorstellung von Frau Link-Klitzing, wir machen den Flaschenhals zum Gymnasium wieder zu. Also viel Vergnügen in einem Bundesland wie Niedersachsen zum Beispiel zu sagen, nee, die Eltern entscheiden nicht, wo ihr Kind hingeht, sondern es entscheidet eine Abschlussnote. Das funktioniert nicht. Das gibt eine Revolution.
An der Stelle übrigens der Hinweis, dass ich mit Susanne Link-Klitzing auch in diesem Podcast noch sprechen werde. Weil das Gymnasium möglichst viele mitnehmen möchte, ist die Diskussion darum, wie viel Druck Schülerinnen und Schüler aushalten müssen, um diesen gesamten Stoff dann auch irgendwie reinzukriegen in vollem Gange. Viele Länder sind zu G9 zurückgekehrt und auch Baden-Württemberg schickt sich jetzt an. Es ist politisch noch nicht entschieden, wann und in welcher Form es dann tatsächlich zu G9 zurückkehrt. Hören wir mal in einem Beitrag von SWR Wissen vom 17.04.2024, wie der Stand der Dinge ist.
Es gibt wenige Themen, bei denen Eltern von Schulkindern sich so aufregen können wie beim Thema G8, dem achtjährigen Gymnasium. Vorreiter war unter anderem Bayerns früherer Ministerpräsident Stoiber, der vor mehr als 20 Jahren im Zuge des Optimierungs-, Wachstums- und Leistungsstrebens die Kürzung des neunjährigen Gymnasiums initiiert hatte. Die anderen Länder zogen nach, Folge: 9 Jahre Unterricht wurden auf 8 Jahre verteilt, weil unser Land auch bei der Bildung international konkurrenzfähig bleiben sollte. Wenn wir die letzten PISA-Studien anschauen, können wir feststellen, vielleicht war das der falsche Ansatz, denn das mit dem Optimieren hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt. Stattdessen hatten und haben unsere Kinder mehr Stress und weniger von ihrer Jugend. Das sage unter anderem auch ich als Vater von 2 Kindern. Und sehr viele andere Mütter und Väter sehen das wohl auch so. In Baden-Württemberg hat ein Volksantrag, G8 wieder abzuschaffen, und zwar mit bestimmten Regeln, mehr als 100.000 Unterschriften bekommen. Über das Wie gibt es aber auch noch unterschiedliche Ansichten. Das Land will G9 wohl nur für Kinder, die erst aufs Gymnasium kommen. Die Vertretung der Gymnasiallehrer hat aber ein Konzept für ein neues G9 vorgelegt, mit dem die Umstellung mit einem Corona-Aufholjahr schon im September möglich wäre. Für alle oder zumindest für die meisten.
Lieber Christian, ich verspreche dir, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich was zum Gymnasium frage. Dann werden wir etwas weiter das Feld auch noch öffnen.
Ja, ist doch gut.
Was hältst du von dieser Rückkehr beziehungsweise von der Diskussion rund um die Frage G8, G9?
Bob, dazu fällt mir echt nichts ein. Also wirklich, das ist die völlig verrückteste, durchgeknallteste Reform, die ein Land jemals machen konnte. Wir haben nach PISA so viele Fragen gehabt, also erste PISA-Studie 2001, nicht weil es PISA war, sondern weil es uns gezeigt hat, sozusagen, wie leistungsschwach unser Schulsystem insgesamt ist. Wir hatten ganz viele Fragen, aber die Frage, ob G8 oder G9, die war einfach total unwichtig. Aber ein Ministerpräsident, Herr Stoiber, wollte damals, dass das gemacht wird, weil er irgendwie Vorstellungen hatte. So, dann hat man also diese Reform von Bayern ausgehend, ich glaube Saarland und Hamburg war ein bisschen früher noch, übers ganze Land ausgerollt. Es dauert ja ungefähr 10 Jahre, bis du diese Reform diskutiert hast und bis dann sozusagen das G8 auch läuft. Und kurz nachdem, als es G8 eingeführt war, als sozusagen die ersten angefangen haben, richtig auf G8 verkürzt, haben die ersten Ministerpräsidenten angefangen zu sagen, weil es ja Wählerstimmen bringt, ach na, die Kinder sind so angestrengt. Und jetzt wird das Ganze wieder abgewickelt. Ich meine, das heißt am Ende, wir haben 25 Jahre dafür diskutiert, dass man sozusagen dem Gymnasium erst den Kopf abgeschnitten hat und ihn dann wieder angeflickt hat. Das ist jetzt ein bisschen martialischer Vergleich, du weißt, ich neige dazu. Aber das war überhaupt nicht die Frage. Mhm. Es gibt nur ein positives Ergebnis von G8, G9. Wirklich, Bob, schau dir mal die neue Oberstufe in Bayern an. Die haben jetzt das G8, G9, das hatten sie ja erst überhaupt nicht reformiert. Die haben ja einfach sozusagen die gleiche Stundenzahl gelassen und haben von oben das Gymnasium quasi wie in so einer Autopresse runtergequetscht und haben also alles an Anforderungen drin gelassen. Und jetzt haben die das reformiert. Wahnsinn. Wenig Klausuren, kurze Klausuren. Wissenschaftlicher Anspruch, sein eine Top-Oberstufe, eine neue Oberstufe in Bayern. Nur dafür hat sich diese Debatte gelohnt. Alles andere war Quatsch. Wir haben die Aufmerksamkeit verloren um diese Restschulen und diese Marientalschulen, in denen sich benachteiligte Kinder konzentrieren. Du musst dir vorstellen, Bob, in Nordrhein-Westfalen gibt es Schulen, Grundschulen, in denen sind 80% der Kinder nicht in der Lage oder kriegen nicht den Mindeststandard mit. 80%. Hey, Das sind Unterschichtsfabriken. Hm. Das ist unser Thema. Deswegen gibt es jetzt das Staatschancenprogramm. Über G8, G9, das ist einfach eine kopfunnötige Reform. Also die erste Reform zum G8, finde ich, konnte man machen, hätte man anders machen müssen. Also ich hätte zum Beispiel mit Leuten wie mit dir, hätte ich eine schöne neue Oberstufe gründen können. Mhm. Ja, so. Und so, dass es auch studierbar bzw. lernbar ist. Aber die Rolle rückwärts zurück zum G9, also das ist blankester Populismus. Die Schulsysteme sind übrigens gerade fürs Abitur gar nicht mehr vergleichbar. Ich meine, ich frage dich, kennst du denn die verschiedenen G8, G9-Varianten der einzelnen Bundesländer? Nee. Ist ja nicht einfach G8.
Ich bin ehrlich gesagt als jemand, der sich seit 10 Jahren im Bildungssystem auseinandersetzt, froh, wenn ich die Schulformen der einzelnen Bundesländer überhaupt aufzählen kann. Also.
Genau, aber es wird, glaube ich, bald mehr G8, G9-Varianten in 16 Ländern geben als Schulformen in Deutschland. Und da kann ich nur sagen, wenn ich für 3 Jahre oder für 2 Jahre Oberstufe so viele verschiedene, wenn es ein Wettbewerbsföderalismus wäre, okay, aber es ist einfach, naja.
Aber das ist gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Genau das, ne? Denn das ist etwas, was ich mich auch immer wieder frage, warum es nicht diese Form des Wettbewerbsföderalismus, der ja sogar mal vereinbart war, gibt. Aber das wäre eine andere Diskussion. Ich würde gerne anschließen an etwas, was du gerade eben gesagt hast. Du hast gesagt, wenn ich gründen möchte, soll ich in die Lausitz gehen. Und in Bezug dazu hast du noch gesagt, dass eben KI nicht mehr weggeht. Jetzt ist es so, dass die Weiterführung des Digitalpakts auf tönernen Füßen steht, beziehungsweise man das Gefühl hat, dass zwischen Bund und Ländern sich verbal die Köpfe eingeschlagen werden. Aus deiner Sicht, der eben die Frage nach dem sogenannten digitalen Unterricht, nach dem digital erweiterten Unterricht, nach dem Unterricht unter den Bedingungen der Digitalität sehr lange verfolgt, haben die politisch Verantwortlichen mittlerweile die Wichtigkeit der Bildung in der digitalen Gesellschaft überhaupt verstanden?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil was wir jetzt sehen können, ist, dass natürlich künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten sowas von revolutionär sind, ja, und so vieles verändern, dass nicht nur pädagogisch, ja, also nimm die Facharbeit im Gymnasium, ich weiß nicht, wie die bei euch heißt. Wie soll ich den Schülern verbieten, dass sie das von ChatGPT oder Gemini oder Claude oder so schreiben lassen? Das kann ich doch gar nicht. Ich müsste sozusagen pädagogisch was ändern. Aber wen es vor allem trifft, Bob, dieses komische Governance- und Bürokratiemodell unserer Schule. Mhm. Dass du, wenn du sozusagen ein digitales Notenbuch anschaffen willst, dass du da quasi bei der Schulaufsicht als Schulleiter nachfragen musst. Das ist in manchen Ländern so und in manchen Situationen, dass einzelne Entitäten von Schulen einfach unmündige Organisationen sind, die nicht ihr Personal selber einstellen können, die überhaupt ihre Regeln nicht machen können. Das wird von der KI zerschmettert.
Aber das finde ich jetzt interessant.
Ich will aber als Beispiel sagen, KMK hat quasi beschlossen in der KI-Taskforce, dass wir bei KI, obwohl sie wissen, was da los ist, weil sie sich mal haben zeigen lassen, was diese LLMs alles können, dass man erstmal abwartet und Handreichungen schreibt. Jetzt hat Bayern, das habe ich heute exklusiv eben berichtet, Bayern macht Folgendes. Bayern gibt sozusagen erstens jedem Lehrer, 127.000 Lehrer kriegen einen KI-Assistenten, der für mit ihnen und für sie Unterricht vorbereitet. Planungen macht, whatever, einzelne sozusagen Aufgaben aufbereitet, for free vom Bundesland für 127.000. Finde ich toll, finde ich super, weil in 2 Jahren hat jeder von uns einen KI-Assistenten. Zweitens, die Schulleiter in Bayern kriegen jeder ein eigenes Budget, mit dem sie KI-Tools anschaffen können. Das heißt, auf Deutsch sagt Bayern, ist es total wurscht, was die KMK beschlossen hat. Das ist völlig egal, weil sie wissen, Bayern weiß, wir kommen um eine Veränderung unserer Prüfungskulturen. Und die Schülerschaft hat es auf ihren Smartwatches, in ihren sozialen Medien. Mhm. KI ist überall. Also sagen die richtigerweise Bayern, wir machen das jetzt. Wir stellen unseren Schulleitern das zur Verfügung. Das heißt, diese Regulierungsfähigkeit der Minister und der Bürokratien ist weg, weil wenn sie es nicht machen, Bob, also ich kenne ganz viele Lehrer, die sagen, also wir besorgen uns dann über dieses Modell oder jedes Modell doch Zugänge zur KI, damit wir mit unseren Schülern gemeinsam was machen können.
Auf der anderen Seite, Christian, wundert mich dann doch, dass ich zumindest so in den letzten paar Monaten das Gefühl hatte, dass meine Hypothese und deine Hypothese, also du sagst gerade, in 2 Jahren haben wir sowieso alle digitale Assistenten, es geht nicht wieder weg und so weiter.
Genau.
Ja. Also ich erinnere mich ganz gut, dass wir 2012, 2013, 2014 und 5 Jahre weiter immer gesagt haben, bald wird das Jahr der digitalen Tools und solange man irgendwie enthusiastisch war, hat das ganz gut geklappt. Aber man konnte auch sehr gut sagen, du, digitale Leinwände finde ich ganz nett, aber brauche ich eigentlich nicht machen, ist mir egal, ob es Peer-to-Peer-Feedback gibt. Und meine These war, das geht bei KI nicht mehr, weil die wird von den Schülerinnen und Schülern sowieso benutzt. Egal, ob wir sie einbinden oder nicht, die wird sowieso benutzt. Ich fand es erstaunlich zu merken, dass es immer wieder jetzt Leute gibt, jetzt auch auf KI-Vorträgen, die ich mache oder so, die sagen, also bisher in der Schule eigentlich noch recht wenig. Habe ich mal benutzt und fast so ein bisschen, also wird sich nicht durchsetzen mäßig. Also ich finde es erstaunlich, dass deine Perspektive gerade eher so war, dass du gesagt hast, eigentlich hat Bayern erkannt, was auch von unten gewollt ist. Weil diesen grundsätzlichen Willen, weiß ich nicht, ob ich den überall sehe.
Wenn wir uns den langen Zeitstrahl angucken des Schulwesens, das geht natürlich sehr weit zurück, aber wenn wir uns den Zeitstrahl der Digitalisierung anschauen. Mhm. Als ich damals bei der Taz noch war, habe ich vor 10, 15 Jahren angefangen, auf der Bildungsseite digitale Sachen zu machen, weil das einfach immer faszinierend war. Aber sozusagen die Digitalisierung an sich, also was gibt's denn da alles? Tablets in die Schule, Lernmanagementsysteme und so ein Smartboard an die Wand schrauben, das war immer so, ja, bleibt es oder bleibt es nicht, ja? Also das war sozusagen, wenn man mal beim Telefon vergleicht, Nokia macht halt jetzt ein Telefon, das zu klappen ist oder irgendwie ein Touchscreen hat oder so. Aber in dem Moment, wo das Smartphone kam, 2007, ja, in dem man alles machen kann, da war klar, alle anderen Nokias sind jetzt weg vom Markt. Und Nokia war ja nach 3 Jahren praktisch tot. Also war einfach weg. Der Weltmarktführer war innerhalb von 2 Jahren. Und so ist es mit der KI. Die KI ist sozusagen die Konzentration, das Höllenfeuer der Digitalisierung. Und jetzt nicht nur negativ, sondern das sind ja faszinierende Möglichkeiten. Das sind absolut faszinierende Möglichkeiten damit. Natürlich auch einen Haufen Gefahren. Aber sozusagen künstliche Intelligenz verändert, weil sie sozusagen alles das, was man in der Schule auch macht, Texte lesen, Texte zusammenfassen, Texte interpretieren, Fragen an Texte, Konzepte machen. Das ist, kann alles die KI. Und jetzt müssen wir uns überlegen, systematisch gesprochen, was können wir als Menschen eigentlich besser als das Ding? So, also der KI-Assistent kann, gestern habe ich mit Lehrern geredet, die haben gesagt, ich kann mit diesem KI-Assistenten einfach wahnsinnig gut eine Nachmittagssession mal schnell gestalten, dann checke ich noch, ob da Fehler drin sind, weil es halluziniert ja noch ein bisschen. Und dann kann ich mich aber auch um Schüler kümmern, nämlich um den besonders guten Bob und den Christian, der schon wieder seine fucking Hausaufgabe nicht gemacht hat. Also das wird jetzt klar, aber dieser iPhone-Moment ist da. Und ich sage, das iPhone oder das Smartphone 2007 war ja nicht sozusagen ein Wert an sich, sondern wie viel sozusagen einzelne Apps sind daraus entstanden. Und der KI-Assistent, also sozusagen ein von dir und mir mit eigenen Texten befülltes Ding, was entweder an OpenAI hängt oder an whatever, das kann mir wahnsinnig gut helfen. Das ist sozusagen wieder ein Teil dieser KI-Revolution. Ja?
Bedeutet, oder machen wir es mal, ich meine, gut, du bist Journalist. Ich glaube, als Journalist ist man jetzt nicht so, dass man dauernd irgendwelche Prognosen oder Vermutungen in die Welt hauen möchte. Aber du hast gerade gesagt, Bayern startet los. Und so wie ich es im Bildungssystem bisher gesehen habe, war zwar der Wettbewerb nicht so da, dass man gesagt hat, oh Bayern, herzlichen Glückwunsch, das möchten wir von euch übernehmen. Aber zumindest fangen die anderen Länder dann unruhig zu werden und überlegen sich auch eigene Maßnahmen. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel irgendwelche, manchmal auch PDFs, wie man KI richtig verwendet, eben in 16 Ausführungen rausgehauen werden. Da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja, zum Beispiel.
Aber was wäre deine Prognose? Oder deine Vermutung, was jetzt innerhalb der Bundesländer passiert, wenn Bayern man muss ja eigentlich sagen, vorprescht in dieser Form? Oder glaubst du, dass die anderen sagen, geht schon wieder?
Also erstmal, Prognosen sind natürlich immer dann schwierig, wenn sehr viele Einflüsse sehr schnell aufeinander kommen. So, und wir müssten ja deinen Podcast zum 24-Stunden-Event machen, wenn wir die ganzen sozusagen Unglücksfälle und Ereignisse, die Schule jetzt bewegen, Flüchtlingsströme. Also Menschen, die zu Recht aus ihren Ländern davonlaufen, weil sie nicht mehr trinken können, weil sie umgebracht werden und so weiter. Inklusion, also wir kommen damit gar nicht rum. Bayern ist ja in diesem Fall gar nicht vorgeprescht, sondern nachgeprescht. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern hat schon im September allen seinen Schulen ChatGPT, also in einer gepufferten Version über Phobits, bereitgestellt. Und danach kam Rheinland-Pfalz und danach kam Sachsen-Anhalt. Also drei kleine Pupsländer haben sozusagen Bayern gesagt, hallo, wir machen es jetzt einfach. Bayern hat einen Schulversuch KI at School. Da sind 19 Schulen drin und 16 haben KI wirklich benutzt. Mhm. Und ich glaube, die Bayern haben sich gesagt, nee, das, und das, ja, da sind ja auch gute Leute, wahnsinnig gute Leute, Kai Wörner, Georg Schlamp und so weiter. Also richtig gute Leute, die haben, glaube ich, den verklickert, hey Leute, wenn wir das machen, wenn wir einen Schulversuch für KI mit 16 Schulen bei 5.500 Schulen, das reicht nicht. Dann sind wir sind ein Technologieland, da sind wir hinten dran. Das heißt, Bayern hat jetzt gesagt, okay, wir setzen jetzt noch einen drauf, wir beschleunigen, wir geben Gas, wir machen ein eigenes Bayern-GPT und so, was jetzt sicher kommen wird. Also wir haben jetzt drei Bundesländer mit Vollabdeckung, ab Sommer dann vier Bundesländer und wir haben zwei Bundesländer, die versuchen noch so ein bisschen zu steuern und zu probieren, nämlich Niedersachsen und Baden-Württemberg. Mhm. Also Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, große Länder, wichtige Länder. Nordrhein-Westfalen ist ein Sonderfall, da gibt es eine ganz starke etatistische Rolle, die sagen, nee, wir müssen alles genehmigen. So, das ist ein bisschen schwieriger. Die Bundesländer können gar nicht anders als jetzt Step by Step nachziehen. Und da kann gerne die Taskforce der KI, der KMK, da sind wirklich tolle Leute drin, aber die wollen jetzt die 17. Handreichung schreiben, Bob. Die wird dann in einem halben Jahr fertig, also in einem halben Jahr, also dann zwei Jahre nach ChatGPT und diesem, was da alles kam. Ich bin überhaupt nicht nur für OpenAI und so, ganz klar, muss man sehr kritisieren, proprietäres System, keiner kennt die Trainingsdaten und so. Aber es ist vollkommen klar, die Bindewirkung, die sozusagen der Governance-Anspruch, der KMK, der ist total weg, weil ich muss als Schulminister, als Schulministerin doch für meine Kids sorgen. Mhm. Ich muss doch dafür sorgen, dass also das Saarland wird das nächste Land. Saarland ist kein Land, sondern Landkreis und dort ist ja ganz stark so ein KI-Zentrum. Du glaubst doch nicht, dass die KI-Zentren im Saarland nicht jetzt schon bei Frau Streicher-Clivaux sitzen im Büro und sagen, wir brauchen KI in den Schulen. Mhm. Es sind zwar nur 109 allgemeinbildende Schulen, aber immerhin. So, Saarland wird das nächste Land sein. Eine Prognose ist total schwierig. Was man sagen kann, künstliche Intelligenz ist ein iPhone-Moment. Es sitzt ein neuer Gast am Tisch. Mhm. Und dieser Gast lässt sich nicht mehr rausschicken.
Lieber Christian, ich glaube, dass wir in der Bildung letzten Endes eine Neudefinition dessen brauchen, was Schulen überhaupt für eine Funktion haben. Das sehe ich wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob man da drüber oft, ob darüber auch gelächelt wird. Ich glaube, es ist revolutionär in gewisser Weise. Und ich glaube, dass es eine Revolution ist, die sich im Grunde genommen sogar ignorieren lassen könnte, aber dann macht man sich selbst eben überflüssig. Also das ist ja jetzt schon so, ne? Wenn man sich jetzt gerade nicht mit KI auskennt, dann ist das okay, aber dann muss man damit zurechtkommen, dass Schülerinnen und Schüler das System austricksen. Ein System, das darauf angelegt ist, Produkte zu bewerten und den Prozess nicht zu fokussieren, wird von der KI unterhöhlt werden.
Genau, und das ist eine tolle Formulierung, Bob. Nicht mehr Produkte, sondern Prozesse. Und in den Prozessen spielen verschiedene Leute mit. Einer ist mal da, einer ist nicht da. Es sind verschiedene Disziplinen. Ich muss kommunizieren, kollaborieren, kreativ sein und ich muss im Team arbeiten können. Ich hab vorgestern mit einer Lehrperson gesprochen aus dem Schulversuch KI at School. Mhm. Diese Lehrperson hat mir gesagt, dass sie von ihren Schülern geradezu verlangt, für die Facharbeit, ich weiß nicht, wie die jetzt in Bayern heißt, ChatGPT zu benutzen oder ein ja, LLM. Ja, klar. Ja, okay, aber
ja, genau.
So, das müssen wir mal ganz klar sagen. Das ist natürlich, genau wie an den Hochschulen, das ist natürlich kann ich Hausarbeiten weitermachen, aber Hausarbeiten finden dann eben ganz anders statt. Also sozusagen eine Hausarbeit mit KI und eine Hausarbeit ohne KI sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Stiefel. Und das müssen die Menschen da draußen, die deinen Podcast hören, verstehen, dass man natürlich bestimmte Prüfungsformate weitermachen kann, aber dann ganz anders, indem man nämlich zum Beispiel sagt, okay, du sagst mir, welche Prompts du gemacht hast, du kommst eben nach einer ersten Stunde, machst eine Gedankenskizze zusammen mit ChatGPT. Ich meine, übrigens, das ist für dich, sofern du den Lehrer bleiben wirst, ist natürlich viel mehr Arbeit. Solche Facharbeiten. Weil die kommen ja dann 3-4 Mal zu dir und wollen mit dir sich beraten.
Christian, ganz am Ende des Podcasts noch stelle ich immer mal wieder die Frage, gibt es etwas, wo du dich gerne informierst? Das kann theoretisch zum Lesen sein, das kann zum Hören sein. Etwas, wo du einfach gerne, das kann auch Social Media mäßig sein, wo du das Gefühl hast, das erhält deinen Horizont, erweitert deinen Horizont.
Wir haben da beide ja leidvolle Erfahrungen gemacht und jetzt müssen wir leider sagen, Twitter ist ja quasi ist eigentlich tot.
Ist tot.
Ne?
Ich habe mich verabschiedet in einem Beitrag und ich bin da nicht mehr.
Ja, du hast sie verabschiedet. Ich hänge dem noch nach, weil ich natürlich jetzt in der Community nicht nur, sondern eben mich gut informieren will. Und nach wie vor fühle ich mich bei Twitter in bestimmten sozusagen Ereignissen gut informiert. Aber das war für mich die Informationsquelle schlechthin. Also das war sozusagen die Börse, wo ich früh hin bin. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt noch auf der Suche. LinkedIn ist ganz interessant, finde ich im Moment. Ist ein bisschen sehr fröhlich, muss man immer achtsam und immer lustig und sagen, hey Bob, toll, klasse Beitrag.
Inspirierend, okay.
Lesen, wirklich, was toll ist, es geht nicht anders zu sagen, lesen, einfach lesen. Smartphones weg, alle externen Einflüsse sich an die Elbe setzen, ins Wasser gucken und lesen.
Lieber Christian, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, mach's gut, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei. Wie heißt's so schön, Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. In Elterngame unterhalten sich die Hosts Kerstin und Jonas, beide Eltern von jeweils 2 Kindern, über die großen und kleinen Tücken der Erziehung. Wie überstehe ich einen Regensonntag mit den Kids? Kann ein Urlaub mit dem Nachwuchs überhaupt erholsam sein? Oder wann muss die Schnullerfee ausziehen? Das alles klären Kerstin und Jonas in Elterngame. Erziehung ist kein Kindergarten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.